DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Wir sind heute in Köln bei Kister Scheithauer Großarchitekten und Stadtplaner, kurz KSG, zu Besuch und möchten mit Ihnen das Thema Transformation besprechen. Transformation ist, streng genommen, seit jeher Bestandteil architektonischer Praxis. Die Wertschöpfung von Bausubstanzen für das Bauen anderer oder auch größerer Gebäude war auch schon in der Antike bekannt. Haben sich lange Zeit alte Gebäude neue Nutzungen angepasst oder auch neuen NutzerInnen oder auch in der Zeit angepasst, so mag es wundern, dass die Debatte über Transformation, die wir heute gerne besprechen möchten, heute wieder Schwung aufgenommen hat. Auf ganz andere Weise vielleicht und mit ganz anderen Zielen und Praktiken im Kopf. In unserem aktuellen Heft präsentieren wir Ihnen, liebe ZuhörerInnen und LeserInnen, Projekte, die Transformation nicht nur im Sinne einer Aufwertung des Vorhandenen verstehen, sondern auch als Aufgabe für künftige Nutzungen und NutzerInnen. Vor uns sitzen heute zwei der assoziierten PartnerInnen von KSG, Ruth Hofmann-Richard und Katrin Winterhagen. Vielen Dank, dass wir heute hier in eurem Büro uns unterhalten dürfen. Das DBZ-Team heute sind Amina Gisu und Jan Arenberg. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Hallo in die Runde.
Ja, hallo.
Hallo.
So, ich habe es ja schon kurz angedeutet, Transformation ist ein großes Thema, eigentlich schon immer Teil der architektonischen Praxis, aber es hat sich doch heute ein bisschen geändert. Also worüber reden wir eigentlich heute, wenn wir über Transformation, was ist das?
Ja, also ich denke, wenn wir die vorhandene Bausubstanz als eine Art Persönlichkeit verstehen, bedeutet Transformation für uns dieser Persönlichkeit neue Wesenszüge zu geben, neue Facetten zu verleihen. Und es geht zwar immer auch um den Eingriff in die vorhandene Substanz, aber eigentlich doch viel mehr darum, die Persönlichkeit, also die Seele des Gebäudes zu erhalten.
Vielleicht auch mehr im Sinne so von weiterentwickeln, also im Sinne von entwickeln und wieder aktivieren. Also dass man eben Dinge, die vielleicht nicht mehr so im Geschehen waren oder nicht mehr so aktiv waren, dann auch wieder sozusagen in die Stadt oder in das Gebaute wieder zu beleben.
Also es geht über das Gebäude dann auch sozusagen hinaus.
Genau.
Während Um- und Weiterbau so alltägliche Praxis für Architektinnen und Architekten im Land ist, ist beim Thema Transformation, hat man immer noch das Gefühl, das ist ein akademisches Thema, das vor allen Dingen in Hochschulen irgendwie hoch und runter gespielt wird. Wie überführt euer Büro das in die Praxis? Also wie wird da ein handfestes Thema draus für euch?
Also tatsächlich glaube ich immer pro Bauaufgabe, also die Aufgaben kommen ja zu uns oder wir suchen uns die Aufgaben und wenn dann eine Transformationsaufgabe dabei ist, nehmen wir die natürlich auch sehr gerne an, weil es einfach unglaublich komplex ist und spannend und natürlich im reinen, dem reinen Umbauen oder dem reinen Sanieren oder dem reinen Neubauen einfach beide Themen zusammenführt und einfach für uns ja ein super spannendes Aufgabenfeld ist.
Und wir haben das ja jetzt auch in der Vorbesprechung schon gesehen, einige Gebäudetypologien sind heute obsolet, weil sie vielleicht nicht mehr in ihren Dimensionen den modernen städtischen Raum passen oder auch ihre Nutzungen entfallen sind. Ich denke da auch an Kirchen, Kaufhäusern auch zum Beispiel. Das führt auch oft zu Leerstand, auch für längere Zeit an auch sehr prominenten Orten in der Stadt. Wie bringt man diese neuen Funktionen auch in Räumen, die ursprünglich für ganz andere Nutzungen gedacht waren?
Ja, ich denke, es braucht Investoren, die mutig sind und die eben die Architektur des Ortes sehen und diese auch anerkennen und dann, wie wir das schon oft erlebt haben, über Machbarkeitsstudien dann eben den Ort analysieren und mögliche Nutzung herausfiltern.
Aber dabei muss man sicherlich auch ein bisschen out of the box denken. Also wer passt zu wem? Und man müsste dann natürlich auch irgendwo mal darüber überlegen, wer eigentlich die Aufgabe übernimmt, Nutzungen und Gebäude auch miteinander zusammenzubringen. Weil oft ist das Suchen nach passenden Partnern zwischen Nutzung und Bauherr oder Nutzung und Gebäude dann oft aufwendiger und langwieriger als das tatsächliche Transformieren.
Das heißt, man bräuchte eigentlich wie so eine Nutzungs- und Bauherrinnenbörse. Oder wo liegt sozusagen, also von welcher Seite ist so der erste Schritt eigentlich getan? Oder ist es, kann man es eigentlich gar nicht festhalten?
Ich denke, das variiert tatsächlich in den Projekten. Wir haben Projekte, die wir sehr lange begleiten mit verschiedenen Bauherren. Und es gibt auch Bauherren, die auf uns zukommen und mit uns gemeinsam was entwickeln wollen, Machbarkeitsstudien durchführen. Und schauen, was geht.
Und es gibt natürlich auch oft dann eben eher die öffentlichen Bauherren, die sagen, wir haben eine sehr, sehr wichtige und denkmalpflegerisch schützenswerte Bausubstanz, die wir in jedem Fall mit einer neuen Nutzung belegen wollen und die das dann auch für sich als Aufgabe sehen. Aber das ist natürlich nicht das der Gros der Gebäude, die wir in Deutschland auch vielleicht leer stehen haben.
Wenn ihr jetzt schon so lange in der Transformation auch als Büro arbeitet, zeichnet sich da ein Bild ab? Also gibt es konstruktive Eigenschaften von Gebäuden aus unterschiedlichen Gebäudealtersklassen, denen man schon bestimmte andere Nutzungen zuordnen kann, die dafür prädestiniert sind? Oder sind es andere, wie zum Beispiel die Garagen, die wir diskutiert haben, wo es sehr schwierig ist, gerade noch in Deutschland andere Grundrisse zu geben, weil die immer zu tief sind, immer zu wenig Schallschutz haben, immer zu wenig Dämmung vielleicht auch drauf haben, die man schlecht ertüchtigen kann. Zeichnet sich da ein Bild ab, was wir so erwarten dürfen an Transformationen in den kommenden Jahren?
Wenn wir uns auf vielleicht manchmal Einbußen einlassen, dann denke ich, geht sehr viel. Wir müssen die Gebäude, die transformiert werden, vielleicht weniger nach den aktuellen, ja, nicht Bedürfnissen, sondern
Richtlinien, Vorgaben
weniger danach bewerten, sondern nach dem, was sie halt sind, eben alte Gebäude und dann Abstriche machen und dann kann man gute Nutzung für diese Objekte finden.
Ja, ich denke, wir müssen dann auch über das Thema Überkomfort und Nachhaltigkeit nochmal im Kontrast sprechen, weil, glaube ich, an vielen Stellen gar kein Verzicht oder eine Einbuße, ne, im Sinne von der Qualität zu erwarten ist, sondern vielleicht oder in der Qualität des Bauens oder des Wohnens oder des Lebens oder der Arbeit, sondern mehr nochmal hinterfragen, ob denn die Vorgaben und Dinge, die uns auferlegt werden als Qualitätsstandard, nicht einfach höher ist als das, was am Ende in der Nutzungsqualität bei rauskommt. Und ich glaube, so ein ganz prädestiniert, also vielleicht ist es auch noch nicht lang genug Thema und noch nicht genug fertiggestellt in Deutschland, dass man jetzt sagen kann, diese ursprüngliche Nutzung eignet sich für diese komplette Nachnutzung. Also ich glaube, dafür gibt es vielleicht in Gänze noch zu wenig Projekte. Und die Frage ist ja auch, ob wir uns, wenn wir jetzt in dem Prozessschritt überlegen, diese Nutzung ist perfekt dafür, ob man sich nicht schon wieder zu sehr in so eine Schublade begibt, weil ich glaube, das, was unser Anliegen eigentlich ist, ist, dass wenn wir jetzt eine sehr monoton genutzte Nutzung haben, ist ja genau das deren Problem. Dass wir Nutzungen zu sehr zugeschnitten haben und die Raumstrukturen nicht flexibel genug sind, um eben eine andere Nutzung aufzunehmen. Und wenn wir es schaffen würden, mit unseren Transformationen das Gebäude zu flexibilisieren, also für mehrere künftige Nutzungen, auch verschiedene Nutzungen wieder nutzbar machen, dann haben wir eigentlich dann die Zukunftsfähigkeit geschafft. Und das sollte eigentlich das Ziel sein, nicht wieder monokulturelle Dinge zu schaffen.
Das ist natürlich eine wirklich große architektonische Aufgabe. Das ist, man denkt an Architektur auch, ne? Ich bin ja auch im Studium so, man hat an Gebäudetypologien auch viel gedacht, ne? Man hat das irgendwie bei uns ist das Gebäudekunde. Und dass man dann immer so gelernt hat, ne? Es gibt eine Typologie und ein Gebäude so dafür. Das kam auch so ein bisschen, ne? Museum, Bahnhof und so. Ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich ja auch viel ändern, auch eben, weil man auch sieht, ja, alte Nutzungen oder alte Typologien können auch neue Nutzungen vielleicht aufnehmen. Und das ist natürlich auch ein Überdenken der architektonischen Aufgabe oder der Rolle auch von ArchitektInnen.
Genau, aber da sind natürlich auch bestimmte Dinge irgendwo klar zugeschrieben. Also eine bestimmte Belichtungstiefe hat man immer, eine bestimmte Raumhöhe macht Sinn. Also es gibt schon so Randbedingungen, glaube ich, wo man erkennen kann, okay, diese Struktur kann man für vieles nutzen. Ne?
Ja.
Dahingehend ging gerade mein Gedanke, dass man eben sagen kann, dass bestimmte Baualtersklassen auch mit bestimmten Vorzügen und nicht nur mit bestimmten Lasten so wieder auf den Markt kommen, wie zum Beispiel, dass die 50er, 60er Jahre Bauten meist noch Lastreserven haben, wegen des ganzen Betons, der da verbaut wurde. Wir hatten es jetzt über die 80er Jahre, dass da viel im Detail nicht mehr so gut ausgebaut wurde und dass man viel mehr über Sanierung nachdenken muss. Zeichnet sich da noch ein klares Bild für euch schon ab aus der Praxis, so wo man Stärken sehen kann im Bestand?
Also ich finde, dass so gerade diese Skelettbauweisen natürlich unglaublich flexibel nutzbar sind, weil man halt weiß, dass man nicht so viele statische Dinge ersetzen muss. Also bei einem Massivbau jetzt, also wir haben ja in den letzten, sag ich jetzt mal, 50 Jahren viel der Jahrhundertwendegebäude umgebaut. Und da ist natürlich immer das Thema der tragenden Wände und der Strukturen, die sehr massiv waren. Und natürlich sind da die Gebäude, die Nachwende, also nach Kriegszeitgebäude, deutlich einfacher.
Die ein klareres Traggerüst haben.
Genau,
was
also das Skelettbau ist da freier in seiner Nachnutzung.
Ja, denke ich auch.
Um vielleicht auch genau auf diese 50er, 60er Jahre auch zu sprechen zu kommen, euer Projekt des Quelle-Areal in Nürnberg hat ja einen gewaltigen Maßstab. Wir haben auch gehört vorhin, unterschiedliche Bauabschnitte, ne, hat sich also entwickelt. Wir haben uns ein bisschen gefragt, welche Rolle das Detail auch dann dabei spielt. Ne? Es ist ja, wie gesagt, ein riesiges Gebäude mit wahrscheinlich auch in diesen unterschiedlichen Abschnitten auch andere Konstruktionen und so weiter und so fort. Wie funktioniert da Transformation und wie lesbar muss sie dann auch sein, je nachdem auch welche neue Nutzungen da reinkommen? Also wie kann man diesen Prozess auch noch lesbar machen, damit es auch auf Verständnis trifft?
Also gerade bei der Quelle, glaube ich, ist die Transformation jetzt heute sehr gut ablesbar. Wir haben möglichst viel alte Strukturen erhalten. Unser Konzept sah die vier Grundpfeiler des Wegnehmens und Hinzufügens, also ein Modellieren des alten Baukörpers vor, eben für die neue Nutzung. Und dann natürlich Erhalt der Struktur und auch, wenn Erhalt nicht möglich war, eine Rekonstruktion von einzelnen Bauteilen. Ja, und im Detail, also das hat zwei Punkte eigentlich. Also das eine ist ganz großer Maßstab, das hat aber wenig Einfluss auf Details, die von den Kolonnen vor Ort benötigt werden. Die müssen die Ecke bauen und dann brauchen die eben natürlich auch die Details für die Ecke. Und natürlich auch aus Sicht des Denkmalschutzes, Details spielen da eine ganz große Rolle. Der Erhalt des einzelnen Bodenbelags, der Erhalt der Decke an der Stelle, von Wandvertäfelungen, also eben da auch Detaillösungen gestalterisch im Sinne des Denkmalschutzes und eben es muss baubar sein.
Aber unabhängig von der technischen Baubarkeit ist natürlich so ein Detail auch unheimlich identitätsstiftend für so ein Gebäude. Also wenn man dann nochmal ins Kleine guckt, findet man dann eben auch viele Details, die dann auch das Gebäude nochmal so ein bisschen greifbarer machen im Maßstab.
Also dass man sich dann mit einzelnen Sachen auch wieder zurück zum Ursprung, aber dann eben auch auf die Weiternutzung, keine Ahnung, vielleicht was die Fassade angeht oder dass es so einen Erkennungswert hat, aber man weiß, okay, jetzt ist aber was Neues da, ich kann da rein, ich kann mich mit dem Gebäude nach wie vor identifizieren oder vielleicht neu identifizieren, wenn man es nicht in seiner ursprünglichen Nutzung kennengelernt hat.
Gerade in Nürnberg war es jetzt ja wohl auch so, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr für den Erhalt auch dieses Quelle-Areals waren und dass es da einen breiten Konsens gab, dass man das nicht verfallen oder abreißen lassen möchte. Inwiefern begegnet ihr bei Transformationsprojekten auch gesellschaftlichen Prozessen, die sich dort abbilden oder die eben auch eine neue Nachnutzung dann implizieren, aus der man sagt, genau das möchte man an dem Ort machen, um jetzt eine Leerstelle oder einen gesellschaftlichen Wandel abzubilden und irgendwie das Gebäude wieder in den urbanen Kontext zu setzen und nutzbar zu machen?
Naja, also gut, die Bürgerinnen und Bürger wollten den Erhalt des Ortes, weil sich natürlich Nürnberg stark mit Quelle identifiziert. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Arbeitsstätte, tausende Leute, die da gearbeitet haben, so jetzt nicht mehr benötigt wird, aber das Viertel urbanisiert wird. Ist ja in Fürth die Quelle tatsächlich, nicht Zentrum Nürnberg, aber mehr dazugehörig sein soll. Und das ist eben dieser Wandel der Gesellschaft. Und was brauchen wir denn da jetzt an dem Ort? Ja, wir brauchen vielleicht Wohnungen, attraktive Lage eben für dieses Sozialrathaus von Nürnberg, was da reinkommt.
Wir als Architekten würden uns natürlich immer wünschen, dass dann in solchen Transformationsprojekten wieder Nutzungen einkehren, die eben diesen gesellschaftlichen Leerstand, der ja durch gesellschaftliche Prozesse entstanden ist, wie bei einem Kaufhaus oder bei einem Versandhaus oder bei einem Parkhaus oder was auch immer leer steht. Aber natürlich ist es dann wieder die Aufgabe oder eben nicht unsere Aufgabe, eigentlich diese Nutzung zu finden, aber wir nehmen uns der natürlich auch zum Teil an, weil wir die Projekte entwickeln wollen. Aber ich glaube, das ist in Summe eine gesellschaftliche Aufgabe aller möglichen Fachbereiche, zu überlegen, wie kann denn so eine Innenstadt oder so ein leerstehendes Gebiet, wenn es so ein großes Gebiet ist wie jetzt bei Quelle, dann auch entsprechend wirklich wieder aktiviert und belebt werden, damit eben nicht nur so ab und zu mal jemand da ist, sondern dann wirklich dauerhaft. Und da kann man das natürlich am besten mit solchen Behörden oder mit Wohnen, also wo wirklich regelmäßig jemand ist oder im Kulturzentren oder Jugendräume, so natürlich eher schaffen als mit sehr nach irgendwie einzelnen Show-Effekts, wie jetzt irgendwie beim Theater oder sowas. Ne? Ja.
Wünscht ihr euch da manchmal als Planerin noch früher in den Prozess einsteigen zu können? Also, dass man da mehr Einfluss hat?
Ich denke, wir sind da schon oft sehr früh dabei. Was wir leider natürlich nicht beeinflussen können, ist immer die wirtschaftliche Komponente für die einzelnen Bauherren dann, wo wir sagen, ja, wir denken gesellschaftlich total sinnvoll, aber es lässt sich halt einfach nicht finanzieren oder es findet sich niemand, der es finanziert.
Ja. Und dann ist natürlich noch darüber hinaus die Frage, was ist dann genau unsere Aufgabe? Die ist dann natürlich nicht beschrieben. Das ist dann, man macht dann das, was notwendig ist, manchmal aus einem Thema der Akquise heraus, manchmal auch aus einem Thema der Machbarkeitsstudie heraus oder ganz selten gibt es ja auch so Beteiligungsprozesse, wo so Workshops organisiert werden. Das ist jetzt nicht unsere Hauptleistung, die wir jetzt bei uns im Büro abbilden. Aber ich glaube, man muss schon überlegen, inwieweit und welche Gruppen man einbindet, um eben genau da diese Projekte auch entwickeln zu können. Weil im Moment ist es tatsächlich ja keine standardisierte Leistung der Architekten, da so früh einzugreifen. Es geht weit über die ersten Phasen oder es sind weit vor den Phasen, die wir eigentlich bearbeiten.
Es ändert sich auch viel im Prozess, ne? Oder man entdeckt auch viel Neues im Prozess. Das gehört ja auch so ein bisschen zur Transformation dazu. Und das ist dann wahrscheinlich ja auch eine Rolle, wo die Planenden dann natürlich eingreifen können. Aber wäre vielleicht auch ganz gut, wenn man dann das auch berücksichtigen würde, auch in den Leistungsphasen oder so zum Beispiel. Also man muss wahrscheinlich auch ein bisschen da was ändern.
Genau, wo wir helfen können, ist, dass wir natürlich als Planer unheimlich viele Kontakte haben, auch aus anderen Projekten zu Bauherren, zu Investoren, zu Städten oder Verbänden oder so und dann noch mal ein paar Hinweise geben. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich weit vor unserem eigentlichen Leistungsumfang angesiedelt.
Und wir haben auch kurz schon darüber gesprochen, ne? Also wenn man über auch soziale Nachhaltigkeit denkt, man reaktiviert einen Ort, also man bringt da wieder Leben rein, das ist ja an sich ja auch schon eine gewisse Nachhaltigkeit, weil ein Gebäude, was lange leer stand oder jetzt umgenutzt wird, hat neues Leben und kann jetzt vielleicht nochmal 50, 60 Jahre, hoffentlich noch länger bleiben. Aber mit einer sozialen Nachhaltigkeit ist natürlich auch immer eine ökologische Nachhaltigkeit gefragt und notwendig. Was für eine Rolle spielt das? Also wo sind auch die Chancen da drin? Ne? Bestand ist natürlich absolut erhaltenswert, nicht immer, aber oft. Aber vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeiten, die Grenzen, an die man auch als Planer, als Architektinnen dann so stößt. Also ich denke an Kreislaufwirtschaft, wenn man an Materialien zum Beispiel denkt, aber auch, ne, das war jetzt ja auch großes Thema, Bauturbo Wohnen reinbringen. Also ne, man sagt immer, ja, man muss jetzt neu bauen, aber wir haben ja schon so viel, ja, und vor allen Dingen bei solchen großen Projekten, wo ja auch sehr, sehr viel Fläche ist. Wie geht ihr das Thema an?
Sowohl das Thema Kostenexplosion als auch der Bauturbo stehen aus meiner Sicht im Zusammenhang mit einer Herangehensweise an Bestandsbauten, die Herangehensweise eben ändern müssen. Weil eigentlich von meinem Verständnis würde ich immer denken, Bauen im Bestand oder Transformation. Ich habe schon ein Gebäude, müsste ja schneller gehen und müsste auch günstiger sein, weil da steht schon was und vielleicht muss man ja oder je nachdem muss man ja auch gar nicht so viel machen. Und ich glaube, dass das ganz klar dadurch bestimmt wird, wie wir an die Aufgaben herangehen. Und wir haben leider immer noch, sind viele, viele der Meinung, dass eben die Grundlagen, die ich brauche, um mit den Projekten adäquat umgehen zu können oder auch da eben Kosten adäquat ermitteln zu können, dass die nicht genügend vorhanden sind in den frühen Leistungsphasen, wenn sie denn überhaupt jemals vorhanden sind. Und
ich glaube, da müssen wir da auch darüber sprechen, ob eben die Prozesse, die wir aus dem Neubau vorliegen haben, also die am Neubau entwickelt sind, ob die nicht komplett auch überdacht werden und überarbeitet werden müssen. Und
die
wir dann
anwendbar
eben,
sind.
Genau, ob die überhaupt anwendbar sind, weil wir im Grunde andere Prozesse, andere Phasen eher brauchen. Also wir brauchen mehr Invest in Untersuchungen, in Vermessungen und wir brauchen auch einen, ne, das, da sind wir uns eigentlich, glaube ich, einig, so ein Cut ab dem Moment, wo wir wissen, wie sieht denn das Haus aus? Also wir müssen den nicht konstruktiven Abbruch vorziehen, wir müssen gucken, dass wir danach nochmal Vermessungen haben, dass man eben wirklich die Identität des Gebäudes erstmal freilegt, um zu gucken, was kann ich denn draus machen? Und diesen Schritt, der wird oft sozusagen nicht gesehen, dass es da nochmal eine Pause braucht. Und die Pause ist aber, glaube ich, gut investiert, weil man in dieser Pause unheimlich viel nochmal über das Projekt und über das Gebäude lernt und dieses, was man dann gelernt hat, auch anwenden kann, um eben Kosten und Risiken besser abschätzen zu können, auch einfach angemessen auf das Gebäude auch zu reagieren, um dann eben auch den Bauherrn und damit eben auch Kostenexplosionen zu vermeiden, weil man einfach besser beraten kann.
Das klingt ja total vernünftig, wundert man sich, wieso das noch nicht so ist auf eine Art. Ist es schwierig, die Leute davon zu überzeugen oder ist es einfach immer noch... Ist es noch ein bisschen zu früh? Sind wir zu weit schon, als dass der Rest sozusagen der Gesellschaft da mitkommt eigentlich eher?
Also aus meiner Erfahrung ist es schon noch schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass das notwendig ist. Und eigentlich bei denen, mit denen ich jetzt im Bereich Bau und im Bestand zusammengearbeitet habe, ist es eigentlich so, dass die Menschen, die Erfahrung gemacht haben, dann auch quasi geläutert sind und sagen, ja, wir müssen da so rangehen, aber eben die Erfahrung noch nicht gemacht haben, weil es hat noch nicht jeder so viel im Bestand gebaut jetzt. Und weil es ein relativ, in Anführungsstrichen, relativ neues Thema ist. Aber dass die eben schon im Bestand gebaut haben, das durchaus auch wissen.
Ja, oder aber auch vielleicht in den Strukturen agieren, wie jetzt gerade öffentliche Bauherren, die ihre standardisierten Finanzierungsabläufe haben. Also das heißt, ich muss erst eine Leistungsphase 2, 3 machen, um dann eine gewisse Tiefe in den Kosten zu haben. Dann müssen diese Kosten zum Ministerium gehen, kommen zurück und erst dann habe ich überhaupt so viel Budget, um überhaupt diese Voruntersuchungen oder diese Baudinge machen zu können. Dass jetzt ein öffentlicher Bauherr zu einem frühen Zeitpunkt, wo es nötig ist, das Budget hat, ziemlich viele Vermessungen oder ein 3D-Gebäudeaufmaß zu machen oder einen nicht konstruktiven Abbruch zu machen. Dieses Budget hat der öffentliche Bauherr oft zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und da müssen sozusagen die Prozesse in der Finanzierung und in der im Projektablauf der öffentlichen Bauherren auch sich ändern. Damit müssen aber natürlich wieder so RB-Bau und also da müssen halt unheimlich viele Verordnungen dafür geändert werden oder man muss sie umgehen und da stecken wir jetzt nicht genug drin, ob das nicht gewollt wird oder nicht machbar ist oder wie auch immer oder zu zeitaufwendig ist. Aber da sehen wir, wenn man jetzt von der öffentlichen Hand drauf guckt, ein unheimliches Potenzial, auch Kostenrisiken und Kostenexplosionen bei den Projekten auszuschließen, indem man Phasen verschiebt. Ne?
Und wenn man es jetzt an dem privaten Bauherrn mal betrachtet, denke ich, ist gerade was das Thema Kostenexplosion angeht, sind leider die Planerkosten natürlich die geringsten Kosten. Und daran sollte der Bauherr dann in dem Fall auf keinen Fall sparen. Weil das nämlich, glaube ich, am Ende viele Kosten spart.
Genau. Und gerade solche Fachplanergruppen dann auch auskömmlich zu besetzen mit Gutachtern, mit Vermessern.
Die Expertise aus.
Genau, da geht es ja gar nicht so sehr, also natürlich würden wir auch gerne ein auskömmliches Honorar haben, aber unsere Arbeit ist ja auch leichter, wenn wir die Fachexperten, auf die auch zugreifen können und auch sagen können, okay, jetzt brauchen wir nochmal ein Aufmaß, jetzt brauchen wir nochmal dieses Gutachten, jetzt brauchen wir nochmal diese Bohrung. Und das würde uns schon das Leben erleichtern und uns auch besser in die Lage versetzen, dann auch entsprechende Beratungen und Empfehlungen an den Bauherrn abzugeben.
Denkt man Transformationen konsequent, dann bedeutet das ja auch, dass man den Wandel ins Gebäude einschreibt und dafür ertüchtigt, irgendwann wieder gewandelt zu werden. Wo stehen wir da heute? Wie seht ihr das selbst bei euren Projekten? Nach 40, 50 Jahren Nutzung hat sich der gesellschaftliche Wandel wieder mal was Neues überlegt und wir brauchen ganz andere Gebäude. Sind wir dafür gut aufgestellt? Seid ihr dafür gut aufgestellt in euren Projekten, das wieder abbilden zu können? Zum Beispiel beim Quelle-Areal?
Ja, also ich glaube, die Gebäude, die sagen wir mal älteren Gebäude aus den 50er, 60ern mit einer guten Bausubstanz, die können auch nochmal gewandelt werden und die wurden zwischenzeitlich auch schon noch anders genutzt. Uns stellt sich da eher die Frage, wie man mit den Gebäuden aus den 80ern umgeht, bei denen die Bausubstanz deutlich schlechter wird, auch im Detail zum Teil deutlich schlechter wird. Also oder wir haben Transformationsprojekte, wo die Eingriffe eben gar nicht so schwerwiegend sind und eben so minimalinvasiv, also die Einbauten so gewählt werden, dass sie eben leicht wieder entnommen werden können, um das Gebäude eben wieder umzunutzen.
Und das merken wir schon auch, dass die Bauherren auch als Aufgabenstellung an uns ganz klar herantragen, dass so Verbundthemen nicht mehr so gewünscht sind, dass eben auch zum Beispiel im Verwaltungsbau oder auch im Institutsbau, also überall da, wo man im Prinzip Arbeitsplätze schafft, dass das Thema Trennung von Ebenen, also irgendwie die Elektroleitung irgendwie im Fußboden nicht mehr irgendwie verschlossen zu verlegen, sondern in einem Hohlboden und so weiter. Also dass da deutlich besser darauf reagiert wird, dass man weiß, irgendwann muss man das vielleicht mal wieder ändern, zurückbauen oder adaptieren für was anderes. Also die Aufgabenstellung kommt schon immer bei uns an und die würden wir auch immer empfehlen und beraten. Und wir haben auch das Gefühl, dass da die Beratung durchaus auch angenommen wird. Also da habe ich eigentlich nicht so Sorge vor, dass dann in 50 Jahren niemand mehr was mit unseren Gebäuden von jetzt anfangen kann. Also ich denke, die Transformationen von jetzt, die werden sich schon auch gut weiter nutzen können.
Denke ich auch.
Und wir haben jetzt ja auch sehr viel so über Verantwortung und Expertise und so gesprochen. Und es scheint ja auch so zu sein, dass die PlanerInnen-Welt, also ihr jetzt auch zum Beispiel, aber auch die Lehre in den Unis schon sehr weit gekommen sind. Also es wird immer mehr thematisiert, es wird gehört immer mehr auf den Lehrplan. Da meinte ich auch schon vorhin, ne? Also man wundert sich, wieso das sozusagen ja dann nicht dann doch mehr und breiter gemacht wird. Welche Unterstützung, also von wem sollte dann die Unterstützung kommen? Politik, Industrie, wie kann man Transformation sozusagen wirklich transformieren auch oder den Ansatz dazu auch transformieren? Von wem wünschtet ihr euch denn eigentlich mehr Unterstützung?
Ja, also Unterstützung aus der Politik ist immer gut. Am Beispiel Quelle, Stadtplanungsamt, Bauordnungsbehörden, Stadt Nürnberg, insgesamt, denen war immer sehr daran gelegen, dass die Quelle eben da bleibt, dass Ideen von Rückbau oder Abbau eben nicht zum Greifen kommen, sondern dass das Gebäudeensemble, wie es da ist, so erhalten bleibt und wieder reaktiviert wird. Das wünscht man sich natürlich. Dann natürlich auch, dass auch die Behörden eben unserer Fachexpertise vielleicht mehr folgen und dadurch auch mehr zulassen.
Vielleicht auch entscheidungskompetent sind sie, glaube ich, entscheidungskompetent sind sie, aber die Entscheidungen sind oft dann auch sehr unklar, welche Ebene die Entscheidung trifft. Also da schneller zu einer Entscheidung zu kommen, würde den Projekten natürlich helfen, also ein bisschen dynamischer zu sein. Also das Thema Digitalisierung ist ja überall gewünscht, aber natürlich muss man für die digitalisierte Welt, Planungs- und Bauwelt auch irgendwie dann zum entscheidenden Zeitpunkt irgendwie die Entscheidung treffen. Also das wäre sicherlich gut. Also da kann man sicherlich noch ein bisschen rausholen. Und was natürlich auch für uns als Planer wichtig ist, ist, dass natürlich auch das Thema Bauen im Bestand, Transformation entsprechend auch in der Honorierung sich niederschlägt. Also man hat leider noch immer relativ viel Diskussionsbedarf, um zu erläutern, warum Bauen im Bestand komplexer ist und dementsprechend auch mehr Zeit und mehr dann entsprechend eben auch Geld kostet. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass die Politik da auch einen Schritt vorangeht. Also wir wissen ja, dass die HAI überarbeitet werden soll, aber da wäre schön, wenn das dann auch passiert, weil da ja entscheidende Vorschläge auch gemacht sind und die wären wichtig, dass die dann eben auch ja passieren, um da auch entsprechend ausgestattet zu werden als Planungsbüro.
Und von Seiten der Industrie auch vielleicht die Herangehensweise an Bauen im Bestand, dass eben nicht das Claim-Management unser höchstes Ziel ist, wie es vielleicht in den Neubauten ist, sondern dass wir wieder dahin zurückkehren, dass eben auf der Baustelle Entscheidungen getroffen werden können und gebaut werden kann und dass da eigentlich das Bauwerk unser Ziel ist und nicht Fehler zu finden und das größtmögliche Geld zu verdienen.
Oder die gute Lösung. Eigentlich das Ziel ist, dann eine gute Lösung zu finden. Die findet man sehr oft, aber dann eine gute Lösung zu finden, die dann auch das entsprechende Zettelchen dazu hat und den Stempel und so weiter. Das ist oft schwieriger, als inhaltlich die richtige Lösung zu finden. Und diese dieser bürokratische Akt ist, glaube ich, oft auch schon durch die Industrie gewollt, damit eben die Großen auch rankommen. Da würden wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr Flexibilität wünschen.
Man hat auch das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das aus dem Alltag gar nicht so widerspiegeln, aber vielleicht gewinnt das Handwerk auch wieder an Bedeutung, oder? Die individuelle Lösung und die Zusammenarbeit mit einem guten Handwerksunternehmen, das Wissen innerhalb des Betriebes weitergeht und auch in der Lage ist, individuelle Lösungen umzusetzen.
Ja. Also wir würden uns das sehr wünschen.
Da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage der Größe der Projekte. Also natürlich ist so ein mittelständischer Handwerker hat jetzt bei so einem Quelle-Projekt wenig Chance zum Zuge zu kommen. Da ist natürlich das Kleinere, das etwas im kleineren Maßstab das Projekt dann einfacher. Also da kann der Handwerker auch wirklich noch einen Zuschlag kriegen. Aber natürlich sind dann auch, also gut, da sind wir jetzt in einem anderen Thema, aber da ist natürlich dann auch die Frage, gibt es das dann noch, das Handwerk, und sind da noch Leute, die das dann überhaupt können? Aber also klar, als Architekt wünscht man sich das auf jeden Fall, dass da...
Ja, bei Quelle haben wir das höchstens bei diesen Projekten im Projekt, die dann eben doch weiter untervergeben werden. Und das sind dann eher so mittelständischere Unternehmen. Das ist natürlich ganz tolles Arbeiten, sich mit denen an einen Tisch setzen vor Ort, sich das zusammen angucken und dann gemeinsam Lösungen finden.
Ja, die sind dann auch natürlich bereiter, dann auch die Lösung mitzugehen und nicht so überbürokratisch zu sein, auf jeden Fall.
Das klingt nach einer hoffnungsvollen Note so am Ende, würde ich sagen, angekommen. Also ist noch viel zu tun, aber wir machen schon oder ihr macht schon. Das ist sehr, sehr schön. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns hier. Vielen Dank fürs wirklich sehr inspirierende Gespräch.
Ja, vielen Dank fürs Kommen.
Auch für uns. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alle Transformationen, die jetzt hoffentlich auch bald mehr kommen werden. In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss.
Das war DBZ, der Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per E-Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo Podcasts zu finden sind, und auf dbz.de.